Ja, 1667 bis 1724 hat der Bruder gelebt. Ein altes Lied. Und wir sehen, es fallen einem immer wieder Worte dazu ein, ja, in der Schrift. Also das ist wirklich ein Gebet nach der Schrift. Und das ist ja auch unser Thema für heute Abend, dass wir das große Gebet im Epheserbrief des Paulus miteinander betrachten. Ja, wir fangen das mal an zu betrachten, weil man bräuchte da mehrere Stunden dazu, um alles auszuloten, was da drinnen steht. Der Epheserbrief enthält das längste Gebet unseres Apostels, neben den anderen beiden oder drei, je nachdem, wie man zählen möchte. Das nächste steht in Philipper 1, 9 bis 11. Und dann haben wir noch eins in Kolosser 9, 1, 9 bis 12. Und dann noch in Kolosser 2, die Verse 2 und 3. Das ist auch ein Stück Gebet. Da spricht der Paulus ja von dem Kampf, den er hat für die Kolosser und für die, die ihn von Angesicht nicht gesehen haben. Und dann spricht er ein ganz bestimmtes Gebet aus, nämlich, dass die Leute zur Erkenntnis des ganzen Geheimnisses Gottes kommen, dort. Wir haben dieses Gebet im ersten Kapitel. Das beginnt mit Vers 15 und 16 als Vorspann und es wird immer wieder unterbrochen und endet dann mit dem großen Lobpreis in Vers 21 von Kapitel 3 mit einem Amen. Und Paulus unterbricht dieses Gebet immer wieder durch erklärende Worte und wichtige Lehrinhalte. Menschlich gedacht, ja, wenn man das Gebet so entlang liest, hat man den Eindruck, dem Paulus geht die Zeit aus. Und er fürchtet sich, dass er ja nichts Wichtiges vergisst. Und deshalb unterbricht er sein Gebet immer wieder bei bestimmten Begriffen und gibt dazu Erklärungen ab. Der Herr hat uns aber den Gesamtzusammenhang des Textes nicht umsonst in dieser extrem kompakten Form hinterlassen. Und er zeigt uns, wie eng verzahnt die Gedanken Gottes, unseres Vaters, hier miteinander sind. Im Römerbrief liest der Paulus sich zu den einzelnen Themen wesentlich mehr Raum als hier. Das sind 16 Kapitel, ja, und hier das Geheimnis des Christus in sechs Kapiteln, wobei die Hälfte ja Ermahnungen sind, die natürlich auch Lehre sind, das darf man nicht vergessen. Man spricht nur lieber gerne über den ersten Teil, weil bei dem zweiten Teil, da geht's ganz tief rein, man wird selber ermahnt und traut sich manches nicht zu sagen, weil man sagt, ja, wenn ich das den Geschwistern sage und ihnen bekennen muss, ich damit da auch noch zu kämpfen habe, ja, das ist nicht so einfach. Der erste Teil ist etwas so unpersönlicher. Da lässt sich gerne drüber reden. Aber wir müssen das den Brief als ganzen Lehrinhalt betrachten. Und jetzt lesen wir einmal im Zusammenhang die direkt zum Gebet gehörenden Verse. In den verschiedenen Bibeln sind da teilweise Klammern gesetzt in dem Text, sodass sich das Gebet aus seiner Umgebung, aus den ergänzenden Erklärungen besser abhebt. So wie ich es verstanden habe, ist ein erster Abschnitt in den Versen 17 bis 20a zu finden. Dort haben wir vier Bitten. Ich habe insgesamt sieben Bitten, aber das soll nicht als Gesetz der Meder und Perser verstanden werden. Man kann durchaus auch neun Bitten daraus machen, je nachdem, wie man die Inhalte zusammenfasst. Aber es ist interessant, dass das Reichsgebet, ja, daher kommen die sieben Bitten, das Reichsgebet in den Evangelien, das hat sieben Bitten. Und der Paulus hat für die Gemeinde auch ein großes Gebet mit sieben Bitten hinterlassen. So kann man argumentieren, also ihr müsst es nicht übernehmen, nur als Gedankenansatz. Also ich lese mal den ersten Teil des Gebets, den wir heute Abend betrachten wollen, morgen dann den zweiten Teil, weil ich finde, es ist einmal schön, wenn wir das Gebet mal als Ganzes betrachten, ja, und die Erklärungen quasi weglassen und dann uns mit dem Gebet selber beschäftigen. Und den Rest des Briefes muss man eh im Zusammenhang sehen. Also Epheser 1, 17 bis 20a. Da bittet Paulus, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, erstens euch gebe Geist der Weisheit und Offenbarung oder Hüllen hinwegnahme in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, zweitens, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, drittens, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes oder Losteiles in den Heiligen, und viertens, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns, die Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirkte in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und jetzt geht es in Kapitel 2, Vers 1 weiter, und dort heißt es, so auch euch. Also die Kraft wirkte nicht nur in dem Christus, sondern sie wirkt auch in den Glaubenden, in euch, die ihr tot waret, in euren Vergehungen und Sünden. Das gehört also noch zur vierten Bitte. Und jetzt setzt Paulus im Kapitel 3, Vers 1 wieder an mit dem Gebet und sagt, dieser Halb, also um der Erklärung willen, die dann in den Versen Kapitel 2, Vers 2 bis Kapitel 2, 22 stehen, dann setzt er wieder an im Gebet und sagt, dieser Halb, dieser Dinge wegen, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Und jetzt kommt wieder ein Einschub, ja, mit Erklärungen. Und dann kommt der zweite Abschnitt ab Vers 14 mit weiteren drei Bitten, die Bitten 5 bis 7, wobei dann die siebte Bitte, so habe ich es verstanden, zwei Unterpunkte mit Erklärungen hat, was die vier Dimensionen beinhaltet, die es für uns zu erfassen gilt. Das ist ja die große Dimension, von der Paulus dort in der siebten Bitte spricht. Also geht es weiter in Vers 14, wieder, dieser Halb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und jetzt kommt die fünfte Bitte, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an den inneren Menschen. Sechstens, damit der Christus durch den Glauben in euren Herzen, jetzt müsste man das eigentlich so sagen, von oben her herab wohne. Ja? Also der Herr wohnt von oben her in uns. Indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, beziehungsweise darin gegründet werdet. Siebtens, damit ihr zusammen mit allen Heiligen völlig zu erfassen vermöget, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Was bedeutet A, 19, zu erkennen, die das Wissen übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr B, erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Und jetzt kommt ein kostbarer Lobpreis an Gott, den Vater, gerichtet. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maße mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Wieder die Kraft, von der er im ersten Teil schon sprach. Ihm sei die Herrlichkeit oder ihm ist die Herrlichkeit in der Versammlung Christi Jesu hinein in alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter. Amen. Also das ist jetzt das ganze Gebet mal hintereinander weggelesen. Es ist ein gewichtiges Gebet und ich entlehne jetzt mal das Wort von Paulus in 2. Timotheus 2 von dem Urbild. Ja, da spricht er ja, wir sollen ein Urbild gesunder Worte haben, einen Urprägestempel gesunder Worte. Und ich habe jetzt das Gebet mal als Urbild eines gesunden Gebetes für die Versammlung empfunden. Es ist ein Fürbittegebet, bei dem uns die Erhörung durch unseren Gott und Vater absolut sicher ist. Denn alle diese Bitten entsprechen seinem Wohlgefallen. Ja, was der Paulus hier niederschreibt, das ist, entspringt dem Wohlgefallen unseres Gottes. Sonst hätte er sie ja für uns nicht aufschreiben lassen. Und schon David wusste von Bitten, die sein Herr ihm gegeben hatte, ja, und die er dann bittet. Er schrieb die kostbaren Worte in Psalm 37, Vers 3 bis 7. Psalm 37, 3 bis 7. Vertraue auf Yahweh und tue Gutes, wohne im Lande und weide oder übe oder pflege die Treue. Und Vers 4, ergötze dich an Yahweh. Also erfreue dich an Yahweh. Was passiert dann? So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Das ist eine doppelte Aussage. Ja? Einerseits bekomme ich dann Bitten, werden mir Bitten wichtig, die ihm wohlgefällig sind. Die gibt er mir. Und ich kann dann auch beten und das, was ich bete, erhört er. Und er gibt mir, was ich von ihm erbete. Also beides. Ja? Und ist es nicht so, dass es euch auch ein Anliegen ist, Gott wohlgefällig zu bitten? Wer unter uns würde von unserem Gott was bitten wollen, von dem wir wissen, dass ihm das nicht wohlgefällig ist? Ich glaube, da ist niemand da. Keiner seiner Kinder wollte das machen. Ja? Und deshalb hat es der David offensichtlich schon erkannt. Und jetzt kommt im Vers 5 auch eine ganz gewaltige Verheißung. Und das hängt mit diesem wohlgefälligen Bitten zusammen. Wälze auf Yahweh, so heißt es wörtlich, deinen Weg, von dem wir dann nicht wissen, wohin er geht. Wir wissen nur das Ziel, das ist er. Aber den Weg dorthin, den kennen wir nicht. Und deshalb müssen wir den abwälzen, damit da nichts schief läuft, ja? Im göttlichen Sinne. Abwälzen, und was passiert dann? Also wälze auf Yahweh deinen Weg und vertraue auf ihn, und er wird handeln. Punkt. Er handelt. Er steht nicht da, wann. Und er sagt uns nicht, was er genau macht und wann er es macht. Ja? Aber er handelt, und das ist das Entscheidende. Und wenn wir genau wüssten, was er macht, zu was brauchen wir dann noch Vertrauen? Kann ich an der Liste nachgehen, was jetzt alles kommt? Ja, das will Gott nicht, sondern er will, dass wir alles abgeben und dass er mit uns machen kann, was er will. Ja, das sage ich jetzt so leicht hin. Ich habe da auch meine Probleme damit. Ja, bekenne ich euch ganz offen. Und was macht er dann noch? Vers 6. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Halte still dem Yahweh und harre auf ihn. Erzürne dich nicht über den Weg, über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Könnte man nicht heute jeden Tag, 20 Mal am Tag, einen heiligen Zorn bekommen über dem, was wir da so über uns herabgeschüttet bekommen, egal von woher? Ist doch so. Ja? Und der Herr sagt, lasst euch damit nicht durcheinander machen. Nicht so einfach. Gell? Vers 4. Erfreue dich oder finde deine Freude in Yahweh. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Er gibt uns dann die Bitten, die ihm wohlgefallen und die er mit Freude erfüllen wird. Natürlich immer nur zu seiner Zeit. Aber das versteht sich ja für uns von selber. Beziehungsweise es sollte so sein. Und von dieser Art sind auch die anderen Gebete, die uns Paulus hinterlassen hat, die wir aber jetzt nicht betrachten wollen. Also noch einmal Philipper 1, 9 bis 11, Kolosser 1, 9 bis 13, dort ist auch manchmal schwierig, gehört der 13. Vers noch dazu oder so. Das soll jeder für sich selber mal rausfinden. Und dann noch in Kapitel 2, die Verse 2 folgende. Eine praktische Ermahnung für uns, bevor wir tiefer reinschauen in dieses große Gebet, Es ist gut, wenn diese Inhalte in unseren Gebeten einen breiten Raum einnehmen. Ja? Also die Gebetsinhalte. Für die Versammlung Gottes, für einander, innerhalb unserer Gemeinschaften, in die uns der Herr hineinstellte. Da es ein Fürbittegebet ist, wenden die Bitten unsere Blicke dabei von uns weg auf andere, auf unsere Geschwister, aber auch auf ihn, unseren Herrn. Obwohl wir natürlich all die Stücke auch für uns selber erbitten dürfen und sollen. Was Paulus in seinem Gebet erfleht, sind die Hauptstücke, in denen die Gemeinde wachsen soll, worauf auch deshalb der Hauptaugenmerk, der Hauptfokus unserer Verkündigung liegen muss. Verse 15 und 16 schreibt Paulus über den Grund seines Betens. Er hat gehört von dem Glauben in Christo seiner Briefempfänger. Und er beschrieb sie in den vorausgehenden Versen des ersten Kapitels. Sie sind die Heiligen und Treuen in Christo Jesu, denen der Vater sein Geheimnis offenbart. Kolosser 1, 26 und 27. Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit. Einher mit dem Glauben in Christus ging auch die Liebe zu all den Heiligen in Christo Jesu. Und die war jedenfalls in den Briefempfängern vorhanden und sie wirkte sich auch aus. Und Paulus schreibt den Galatern zu diesem Thema Liebe in Kapitel 5, Vers 6. Galater 5, Vers 6. Denn in Christo vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der durch die Liebe sich auswirkende Glaube. Und das ist ja der Glaube Christi, den wir bekommen haben. Das ist ja nicht unser Glaube, ja? Sondern der Glaube, den Gott in uns hineingegeben hat, der soll jetzt zur Auswirkung kommen in unserem praktischen Leben. Die Frage jetzt für dich, an mich und an dich, passiert es auch, wirkt diese Liebe auch aus mir heraus? Die in uns ausgegossene Liebe des Christus muss auch uns so weit erfassen und bringen, dass sie alle möglichen Unterschiede, die dem anderen anhaften, überbrückt. Ja, sonst ist es nicht Liebe Gottes. Der Herr Jesus sagt auch schon seinen Jüngern, die ihm nachfolgen, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr Besonderes? Ja, es ist genauso. Und weil der Herr hat uns ja so geliebt, wie wir sind, und er hält uns auch aus. Ja? Solange wir hier unten sind, hält er aus, dass wir noch im Fleisch leben und allen möglichen Unsinn machen, immer wieder. Ja? Und er uns dann wieder zurück auf den geraden Weg bringen muss. Hält er alles aus. Und deshalb sollen wir auch das voneinander aushalten. Ja? Und eine Gemeinschaft, die lebt vom gegenseitigen Gnade erweisen. Ja? Egal welche. In der Gemeinde, in der Ehe besonders, ja, da ist man ganz dicht zusammen. Und wenn es da kein Gnade erweisen gibt, dann gibt es nur Streit. Paulus geht an dieser Stelle sehr weit in seinem Anspruch Gottes an uns. Er sagt in Kapitel 5, Vers 1 und 2, Epheser 5, 1 und 2, werdet, und da steht nicht seid, könnt ihr durchstreichen, es heißt, werdet nun Nachahmer Gottes. Und jetzt sagt er, wer so angesprochen werden kann, das können nur geliebte Kinder angesprochen werden in dieser Weise. Und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat. Als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das Erste, was wir von Paulus weiterlesen, ist, er dankt für sie und erwähnt sie in seinen Gebeten. Das ist genau der Punkt in Epheser 1, Vers 15. Er hört nicht auf zu danken, Vers 16, euer erwähnend in meinen Gebeten. Und jetzt kommen dann die Bitten. Er dankt für sie alle. Und Dank ist eine geistliche Grundhaltung, eine der Eigenschaften des neuen Menschen in uns. Dank ist ein Ausdruck der Unterordnung in Liebe dem gegenüber, der uns beschenkt, der Vater und sein Sohn, unser Haupt. Ja, also das ist mir bei der Vorbereitung wichtig geworden. In dem Moment, wo ich Dank sage, da unterordne ich mich dem, der mich beschenkt hat. Ja? Ob ich meiner Frau Dank sage oder einem der Geschwister oder irgendeinem Menschen, dann stelle ich den höher. Ja? Und der Paulus sagt ja im Philipperbrief, wir sollen was tun? Einander höher achten als uns selbst. Ja? Dank und erst recht Gott gegenüber bedeutet es, dass wir, wenn wir Dank sagen, dann unterordnen wir uns dem, der uns beschenkt. Und deshalb kann Paulus in 1. Thessalonicher 5 sozusagen den wichtigsten Willen Gottes gegen uns so folgendermaßen zusammenfassen. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Freut euch allezeit, betet ausgesetzt oder unablässig, Dank saget in allem. Warum? Denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Und was er dort aussagt, gehört eng zusammen. Freude allezeit, unausgesetztes Gebet, Dank sagen in allem. Und die Schrift kann diese drei Haltungen und Tätigkeiten von uns erwarten, da Christus uns alle Voraussetzungen dafür geschenkt hat. Ja? Wir müssen das nicht aus uns selber produzieren, das wird gar nicht, das wird nur einen Krampf geben. Ja? Er hat uns geschenkt, dass wir danken können. Und dass wir uns freuen können, alle Zeit. Und dass wir Dank sagen, zumindest lernen können, weil das ist wohl der schwierigste Teil, in allem Dank zu sagen. Ja? Und in allem freuen natürlich auch. Der Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden. Ja, nicht so einfach. Das kann man sehr leicht sagen. Und es ist hart, wenn man dann im Leiden das lernen soll. Wir sind als Glieder des Leibes gleichermaßen mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln gesegnet. Und deshalb handelt Paulus genauso in Epheser 1, Vers 15 unseres Textes nach dem, was er den Thessalonichern als Ermahnung schrieb. Nicht aufhöre, euch für euch zu danken. Den Philippern sagt er, Im gleichen Kontext eigentlich, ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Gemeinschaft mit dem Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Philipper 1, Vers 3 bis 5. Ja. Das war dem Paulus ein Anliegen. Sicher hat er nicht jedes einzelne Gemeindeglied mit Namen durchgebetet. Ja, sonst wäre er nicht in einer Nacht fertig geworden. Aber er hat die Geschwister vor sich gehabt im Geist und hat dann summarisch für alle, vielleicht für einzelne besonders natürlich, so machen wir es ja auch. Ja. Wir können ja auch nicht für jedes Gemeindeglied gleich intensiv ins Gebet gehen. Da werden wir nie fertig. Aber immer wieder erinnert uns der Herr auch den Tag über an jemanden und da können wir doch innehalten, sagen, Herr, segne jetzt die oder segne den, du siehst das Problem, das oder der oder diejenige hat und ich danke dir, dass du denen jetzt hilfst. Ja? Und schon habe ich ein Gebet, alle Zeit gebetet, ja? Und das Wort erfüllt, was der Paulus uns hier aufträgt. Ist also viel einfacher, als man sich das manchmal vorstellt. Ein Dank leitet auch das Gebet in Kolosser 1 ein. Und wir können also ohne weiteres festhalten, Danksagen, das muss im Grunde Teil jedes unserer Gebete sein. Auch wenn ich bitte. Ja? Dann kann ich mit Danksagung anfangen, mit Danksagung aufhören und dazwischen drin meine Elend, meinen Jammer vor ihm ausschütten. Das ist umso wichtiger beim lauten Gebet. Ja? Also ich bete nicht alle Gebete laut. Ich möchte nicht, dass die unsichtbare Welt alle meine Bitten hört. Ja? Ihr versteht, warum ich das so sage. Ja? Könnt ihr nachvollziehen. Ja? Aber wenn es um Danksagung geht, das muss ich immer wieder laut machen, ja? Weil da geht es ja darum, den Herrn zu ehren. Ja, und meine Unterordnung unter den Herrn zu dokumentieren, denen gegenüber, die mich hören in der unsichtbaren Welt. Und es ist ganz entscheidend, welches Gottesbild wir in unseren Worten ihnen gegenüber ausdrücken, denen, die uns da aus der unsichtbaren Welt zuhören. Alles Zeit für alles zu danken, das ehrt unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Und es zeigt unsere unabdingbare Unterordnung unter ihm allein. Mit dem Danksagen dokumentieren wir, wo wir hingehören. Ja, das ist ganz wichtig, dass uns das klar wird. Die Schrift enthält einige Beispiele, in denen Gott Menschen durch äußere Umstände und sein Reden zu ganz bestimmten Aussagen herausforderte, worin dann ihre dem Christus ähnliche Gesinnung zum Vorschein kam, die er vorher in ihnen ausgewirkt hatte. Er wollte, dass sie diese aussprechen, ja, nämlich den anderen gegenüber. Er wusste ja, was er in das Herz des Einzelnen gegeben hat. Aber er möchte manchmal, dass das, was er in unser Herz gegeben hat, dass wir das zum Ausdruck bringen. Ja? Indem wir es verstanden haben und unserem Gott dann die Ehre darüber darbringen. Ich will zwei Beispiele lesen. In Hiob 2, Vers 9 und 10. Das ist so ein Fall, wo es schwer ist, Dank zu sagen. Und das war der zweite Anlauf Satans auf den Hiob. Und dann hat seine Frau ihn praktisch verlassen. Ja, gedanklich. Da sprach seine Ehefrau zu ihm, Hiob 2, 9 und 10, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sag dich los von Gott und stirb. Hat die Frau falsch gesehen? Ja und nein. Hat die Frau gesehen, dass der Mann hoffnungslos kaputt vor ihr liegt? Natürlich hat sie das gesehen. Und jetzt hört mal, wie der Hiob sehr kostbar seiner Frau antwortet. Ich lese jetzt mal. Und er sprach zu ihr, du bist eine Törin. Steht es da? Du redest, wie eine der Törinnen redet. Und das heißt doch, der Hiob hat seiner Frau zugestanden, dass sie jetzt in einer Ausnahmesituation ist und dass sie sich jetzt verhält, wie sie es normalerweise nicht tun würde. Und deshalb hat er sie hier nicht fertig gemacht, sondern hat gesagt, du, pass auf, du redest gerade eigentlich so, wie dir es gar nicht geziemt. Das bin ich von dir gar nicht gewöhnt. Heißt es nämlich auf Deutsch. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Und bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und genau das wollte Yahweh, dass der Hiob das ausspricht. Das sollten die hören, die oben bei der Versammlung dabei waren, als über den Hiob bestimmt wurde, was da jetzt über den kommt. Und deshalb musste der Hiob so eine Aussage machen. Und jetzt durfte der Satan praktisch die Frau Hiobs kurzzeitig vom Hiob wegtrennen und hat jetzt etwas bewirkt, was eigentlich gegen den Satan spricht. Ja, wenn man den Text sauber versteht, ja, dann merkt man das sofort. Ja, er gibt Gott die Ehre, obwohl er eigentlich sagen muss, meine Frau hat gar nicht so Unrecht mit dem, was sie da sagt. Was habe ich jetzt noch vom Leben? Ist am besten, ich sterbe jetzt weg. Er wusste ja nicht, ob der Herr ihn da wieder rausbringt. Ja, es steht ja auch nichts darüber da. Und wie lange der Hiob darunter gelitten hat, wissen wir auch nicht. Aber das war mir ganz wichtig. Und deshalb ist mir es jetzt auch wichtig, wegen der Danksagung, ja, und wegen unseren Gebeten, die wir laut beten, dass wir uns da ganz genau überlegen, was wir da sagen, weil die unsichtbare Welt, die soll ja hören, dass wir uns unserem Gott unterordnen, dass wir ihm Dank sagen, dass wir alles aus seinen Händen nehmen, dass wir überzeugt sind, dass er alles in seinen Händen hat, auch wenn alles zusammenbricht. Ja? In Israel, das ist die totale Katastrophe jetzt. Ja? Und da sind viele Leute frustriert und verstehen die Welt nicht mehr. Und die Feinde Israels sind das Lichtgetriebene des Teufels, sind ja auch nur Werkzeuge der Finsternis. Weil das, was die machen, das ist ja nicht mehr rational. Ja, ja, also bei diesen Worten war die unsichtbare Welt mit Sicherheit ganz Ohr, mindestens die Teilnehmer der himmlischen Ratsversammlung der Söhne Gottes, wo diese Geschehnisse im Voraus erörtert wurden. Ein zweites Beispiel will ich noch lesen, in 2. Mose 32, 9 bis 14. Da lief ja gerade die Katastrophe mit dem goldenen Kalb ab in Israel. Wir wollen auch auf diese Worte ganz genau achten. Sie beschreiben, was wir eben speziell über das laute Beten sagten. 2. Mose 32, 9 bis 14. Und Jahweh sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn wieder sie entbrenne, dass ich sie vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und Mose flehte zu Jahweh, seinem Gott, und sprach: Warum, Jahweh, sollte dein Zorn entbrennen wieder dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten herausgeführt hast, mit großer Kraft und starker Hand? Warum sollten die Ägypter also sprechen? Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten. Was er ja gerade versucht, wieder, ja, der Satan. Kehre um von der Glut deines Zornes und lass dich des Übels wieder dein Volk reuen. Gedenke Abrahams, Isaaks und Israels, deiner Knechte, denen du bei dir selber geschworen hast, und hast zu ihnen gesagt: Mehren will ich euren Samen wie die Sterne des Himmels, und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich eurem Samen geben, dass sie es als Erbteil besitzen ewiglich. Und es gereute Jahweh des Übels, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volke tun werde. Ja? Hat Gott nicht von vorher schon gewusst, dass er das Volk nicht vernichtet? Natürlich. Aber was wollte Gott dokumentieren? Er wollte den Mose als Christusdarsteller hinstellen und zeigen, dass er in diesem Mann das Bild seines Sohnes dran ist, einzuformen, ja, möchte ich mal sagen. Indem er sagt: Nee, Moment mal, das geht ja nicht um mich her. Ja, es geht um dich, es geht um deine Ehre. Also das Gottesbild zur Darstellung zu bringen in der Aussage, war Gott wichtig, dass die Gesinnung Moses hier laut verkündigt wird. Obwohl das Volk natürlich den Untergang verdient hatte, keine Frage. Ich glaube, dass die unsichtbare Welt auch da mit vorgerecktem Hals auf alles geachtet hat, was hier vorging. Im weiteren Fortgang des Textes finden wir noch die Verse 32 und 30. Und da habe ich irgendwas falsch geschrieben, sorry. Doch 32. Ja, ich lese mal. Und es geschah am anderen Tag, da sprach Mose zu dem Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu Jahweh hinaufsteigen, Vielleicht möchte ich Sühnung für eure Sünde tun. Ja? Und Mose hat gesagt, ich will Sühnung für euch tun. Was hat denn der Jesus getan? Sühnung für sein Volk. Ja? Und Mose kehrte zu Jahwe zurück und sprach, ach siehe, dieses Volk hat eine große Sünde begangen und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Kennen wir noch jemanden, der ähnliche Worte gesprochen hat? Der Paulus in Römer 9. Ja. Ich möchte durch einen Fluch von Christus getrennt sein, ja, damit mein Volk zur Erkenntnis Jahwes kommt, zur Erkenntnis des Christus. Also hat doch Gott damals schon im Alten Testament unter der Tora-Ordnung ja, Menschen gehabt, die seinen Sohn im Wesen nach abgebildet haben. Der Mose hat gesagt, wenn du denen nicht vergibst, dann lösch halt mich aus deinem Buch, aber die darfst du nicht vernichten. Ja? Weil sonst steht dein Name auf dem Spiel. Ja. So, jetzt gehen wir zu Vers 17 und 18, kommen jetzt endlich zu dem Gebet. Verzeiht den langen Vorspann, aber das ist mir wichtig, weil das Gebet des Paulus atmet diese Gedanken alle. Ja? Da geht es darum, dass die Gemeinde in den Niederungen des Alltags ihre Bestimmung nicht vergisst und den Ort, wo sie eigentlich zu Hause ist. Ja? Weil das ist das, was die Bitten enthalten. Vers 17 und 18 lesen wir jetzt, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, Geist der Weisheit und Offenbarung, wozu? In der Erkenntnis seiner selbst. Also um was geht es dem Paulus zu allererst? Darum, dass ich meinen Gott erkenne, sein Wesen erkenne, seine Gedanken erkenne. Das ist das Entscheidende. Das ist die erste Bitte, die der Paulus hier spricht. Nicht die letzte, sondern die erste Bitte. Warum? Weil uns genau das im Alltag am meisten abgeht. Ja, da sind wir mit den Dingen beschäftigt, logischerweise, ja, die uns umtreiben hier unten. Und was vergessen wir dann? Wir vergessen eigentlich, wo wir leben, wo wir eigentlich hingehören, dass wir Bürger jenseits der Himmel sind bereits. Ja? Und das hängt mit Gottes Erkenntnis zusammen. Und deshalb bietet Paulus als erstes darum. Ja, und dann erleuchtet an den Augen Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Paulus ruft hier den Gott unseres Herrn Jesus Christus an, den Vater der Herrlichkeit. Dazu will ich dann morgen was sagen noch. Um was bietet er? Erstens, Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das Erste und Wichtigste, worin wir wachsen müssen, ist die Gottes- und Christus-Erkenntnis. Und wir sollen die Eigenschaften und die Herzensgedanken unseres Gottes in der ganzen Schrift erkennen. Das, was ihn glückselig macht, was er ersehnt, was er vorhat, mit dem Leib des Christus, mit jedem Einzelnen aus ihm, mit Israel, mit den Nationen und schließlich mit dem ganzen All. Eben den ganzen Ratschluss Gottes. Ja. Das soll uns in unserem Herzen immer wieder groß werden. Ja? Das sollen wir praktisch im Schlaf durchdenken können. Ja? Wenn jemand nachts wachrüttelt, worin versteht der Ratschluss Gottes? Ja? Müssen wir anfangen können, so nach wenigstens die wichtigen ja, Zaunpfähle in der Heilsgeschichte herzusagen, ja, sage ich es mal ganz einfach. Dazu ist aber Geist der Weisheit und der Hüllen Hinwegnahme der Offenbarung notwendig. Und genau das ist die Wirkung des Geistes Christi, von den her er hier für uns erbittet. Ist es nicht eine Bitte, die wir jetzt auch füreinander tun können innerhalb der Gemeinschaft, in der wir zusammen sind? Ja, für die Geschwister, die wir kennen, die wir lieben, zu denen wir eine besondere Beziehung haben, dass wir das in unser Gebet mit aufnehmen. Die zweite Bitte ist folgende: Wir sollen erleuchtet an den Augen des Herzens wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Wir sollen wissen, was uns erwartet. Alles, was mit dem Evangelium des glückseligen Gottes verbunden ist. Konkrete Zusagen und Erwartungen, nicht diffuse, gefühlsmäßige Vorstellungen. Und wir dürfen und sollen das Stück für Stück gedanklich mit nun erleuchtetem Verstand erfassen. Und daraus erwächst ein inneres Sehen, erleuchtete Augen des Herzens, sagt Paulus in Vers 18, das aus dem Erfassen des Wesens unseres Gottes dann hervorkommt. Und das gibt uns einen festen Glaubensgrund unter die Füße, auch wenn unsere Seele oder um uns alles Mögliche bisweilen ins Wanken gerät. Ja? Das ist durchaus so, ja. Manchmal hat man das Gefühl, jetzt ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen, oder? Das kennt ihr doch alle mehr oder weniger. Ja? Und dann dürfen wir unsere Augen nach oben richten und sagen, Herr, egal was da jetzt passiert, ich weiß, ich bin dein Eigentum und es gibt niemand, der sich mehr um sein Eigentum kümmert als du. Ja? Und schon habe ich einen gewissen Abstand. Ja, zu dem, was da unten ist. Ich sage es mir jetzt selber. Was erwartet uns? Auferstehung, unverweslich, Verwandlung als noch Lebende und dann die Entrückung. Dann zweitens, danach alle kommen wir, sind wir zusammen mit dem Christus alle Zeit. Wo das Haupt ist, so, dort ist auch der Leib. Das sind Dinge, die uns rein zeitlich als Nächstes erwarten. Ja? Dann drittens, wir werden erkennen, wie er uns vor den Zeitaltern bereits erkannte. Und er wird alle Rätsel unseres Lebens lösen. Alle. Wenn wir drüben sind, vorher nicht. Ja, vorher bleiben viele im Dunkeln. Und das können wir auch aushalten, ja, weil wir wissen, dass wir es mal gesagt kriegen. Viertens, Christus, Haupt und Glieder kehren zusammen in das Tausendjahrreich zurück, nach Zion. Und dann beginnt das, was die ganze Schöpfung ersehnt, nämlich was? Die Offenbarung der Söhne Gottes. Was passiert dann, wenn die Söhne Gottes offenbar werden? Dann werden auch sie Stück für Stück befreit von dem Fluch der Vergänglichkeit, Römer 8. 19 bis 21. Das ist etwas, was uns erwartet, was aber dann, was der ganze Kosmos erwartet, ja, was der Paulus empfinden konnte und deshalb niederschreiben, dass das so ist. Ja, weil dann werden viele uns zum ersten Mal sehen, na, das war doch der oder die Schräge, da, die in meiner Umgebung gelebt hat und was hat der Christus aus der und dem gemacht. Ja, das werden die doch sehen. Also ist doch für mich auch noch Hoffnung. Und ich sehe, was er aus der oder aus dem in der Lage war zu machen, dann ist für mich auch noch Hoffnung. Oder? Ja, das ist doch genau das, was dann passieren wird. Also fängt die Befreiung der Schöpfung genau dann an, wenn die Söhne Gottes offenbar werden, zusammen mit dem Haupt. Viertens war das, ja. Fünftens, der Leib des Christus wird Kosmos und Engel richten. Eben die, denen wir nach dem Vorsatz der Zeitalter, den der Vater in Christus Jesus fasste, ja, denen wir jetzt schon ein Theatron, ein Schauspiel sind und manchen sind wir auch ein Rätsel. Ja. Oder? Darf durchaus sein, ja. Vom anderen Stern, ja. Und irgendwie kann man doch was mit dem oder mit der anfangen, ja. Obwohl sie irgendwie abgedreht ihr Leben nehmen. Ja. Aber das darf uns nicht durcheinander bringen. Sechstens, Gott, unser Vater, wird in den kommenden Zeitaltern, also mindestens zwei, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, die er in Güte gegen uns erwies, zur Darstellung bringen. Wem denn? Ja, beginnen denen, die am Millennium teilnehmen dürfen, danach denen, die davon ausgenommen sind und übrig bleiben. Denn wenn unser Gott den Christus zum Richten und Herrichten des Kosmos und Engel bestimmte, dann wird er mit der Darstellung fortfahren, die schon jetzt noch im Fleisch hier unten begann. Ja, also wird uns der Herr für weitere Darstellungen verwenden, nach dem Tausendjahrreich. Ja. Vielleicht auch schon während dieser Zeit, das wissen wir jetzt nicht im Detail, macht auch nichts. Wir wissen, dass er es macht. Ja, und dass er zwei Zeitalter mindestens dafür verwenden wird, das zu tun. Ja. Siebtens noch, er wird uns, ja, ich habe beim sechsten Punkt noch was vergessen, ja, wir dürfen annehmen, dass er dann, wenn im Millennium, ja, der Christus als Haupt plus Glieder die Ehefrau heiratet, nämlich Israel, dann gibt es ja wieder eine Einheit, nämlich Mann und Frau. Siehe, ich schaffe Neues auf der Erde, sagt der Jeremia 31, 22, die Frau wird was? Den Mann umgeben. Wer ist der Mann? Christus und die Gemeinde. Die Frau Israel wird ihn umgeben und dann arbeiten die als Ganzes wieder, als der neue Mensch in Christo. Epheser 2, Vers 15, ja, zusammen an diesem Werk. Ja. Israel mit seiner Aufgabe für sich und der Leib, der Christus auch für sich. Kostbar. Siebtens, er wird uns an der großen Aufgabe beteiligen, das All ins Leben zu zeugen. Warum? Weil wir als Erstlinge nur die Erstlinge des Geistes haben und die ganze Schöpfung zur Freiheit der Kinder Gottes befreit werden wird. Ja? Deshalb erwarten wir das. Ja. Und deshalb sagt der Paulus, der betet darum, dass uns wenigstens die sieben Punkte, ja, bewusster werden, dass wir deshalb hier jetzt leben und jetzt schon das wissen dürfen, ja, sukzessive erfassen dürfen. Ja. Dazu muss ja beten, weil das sind ja lauter Sachen, die ja unseren Alltag nicht berühren, ja, sondern wo der Alltag uns eher davon abhält, uns mit dem zu beschäftigen. Deshalb die Bitte darum, dass der Herr das durch seinen Geist in uns bewirkt. Bitte Nummer 3, das ist 18b. Wir sollen wissen, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils in den Heiligen ist. Das ist ein Gedanke, den würde ich nie wagen auszusprechen, würde der nicht da stehen. Was bedeutet denn das? Das sprengt doch völlig unser vom Sichtbaren geprägtes Denken. Christus soll etwa in mir etwas zugelost bekommen. Was hat er denn an mir? Ja, ich gehöre doch zu denen, die nichts sind in der Welt, wenn ich ehrlich bin. Und in denen hat er ein Erbteil, ein Losteil. Das heißt, Christus, der wartet noch viel mehr, als wir auf ihn warten, wartet er auf uns, damit er endlich vervollständigt wird als Ganzes, damit er endlich anfangen kann, komplett zurückzukehren auf die Erde und das weiterzumachen, zu was er von Gott bestimmt ist. Dazu braucht er die Gemeinde, ja. Wir können ja sagen, nee, er bräuchte uns eigentlich nicht, aber er will uns gebrauchen dafür. Und deshalb sind wir Teil seines Leibes. Köstliche göttliche Realität. Nicht umsonst ist das Paulus zweite Bitte hier, also ein gewichtiges Gebetsanliegen, dass die Versammlung sich gerade dieser Tatsache bewusst wird. Und dann, das hat auch wieder den Nebeneffekt, dass unser alltägliches Elend, in dem wir immer wieder drinstehen, eine niedrigere Priorität in unserem Denken bekommt, ja? Dass wir uns sagen, Herr, jetzt muss ich zwar durch diese Liederungen gehen, aber ich freue mich drauf und danke dir jetzt schon, dass ich ein Teil von dir bin, jetzt schon bin, nicht erst werde, sondern bin. Und wenn wir dann droben sind, dann sind wir wirklich untrennbar zusammen, auch körperlich, räumlich bei ihm. Darum fleht Paulus, dass das der Gemeinde bewusst wird. Auch das möchte ich selber mehr in mein Gebet mit aufnehmen. Unser Haupt sehnt sich also, mit seinem Leib vervollständigt zu werden. Das ist seine sehnliche Erwartung. Und deshalb harren wir ja auch der Erscheinung des Christus entgegen. Wir sehnen sie liebend herbei, ja, weil wir dann auch einen Kranz des Lebens bekommen, wie der Paulus dann in 2. Timotheus 4, Vers 8 und sagt. Und im Bilde gesprochen schreibt Paulus ja von dem Herrn in Philipper 1, Vers 8, wo er sagt, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit den Eingeweiden, heißt es wörtlich, dem Ausdruck der innersten Gefühlsregungen Christi Jesu. Ja, so erwartet er, die Philipper zu sehen. Und noch viel mehr erwartet unser Herr und Haupt, uns zu sehen, bei sich zusammen gespannt, endlich zusammen, körperlich zusammen. In Epheser 5, Vers 25 bis 27, da bekommen die Ehemänner eine gewaltige Ermahnung gesagt. Ihr Ehemänner, liebet eure Ehefrauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie geheiligt und gereinigt habend, sowie fortlaufend reinigt durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich selber verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wenn also Ehemänner unter uns sich ihren Ehefrauen gegenüber so verhalten, wie der Christus sich der Versammlung, glaubt ihr, dass dann die Ehefrauen ihrer Ermahnung nachkommen? Ich glaube schon, da muss der Ehemann nicht drauf aufpassen. Meistens ist es ja so, dass die Eheleute drauf gucken, dass der andere das macht, was dem gesagt ist. Du hast dich mir unterzuordnen. Und die Ehefrau sagt dann, ja, du hast mich zu lieben, wie der Christus die Versammlung liebt. Ja? Wenn aber jeder auf das guckt, was ihm gesagt ist, dann funktioniert es ganz anders. Ja? Und so funktioniert ja auch die Ermahnung hier. Ja? Und das ist, ich finde, das ist für einen natürlichen Menschen ist es absolut unmöglich, sich so zu verhalten. Ja? Das kann nur der Herr in uns wirken und das kann nur unser Bitten sein, dass wir, die wir Ehemänner sind, auch unseren Ehefrauen uns gegenüber so verhalten. Und natürlich gilt es auch innerhalb der Versammlung. Denn wenn ihr mal nach Kapitel 5 geht, da steht in Kapitel 5, Vers 20, da kommt es wieder vom Danksagen, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Und jetzt heißt es wörtlich, euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Das heißt, ich muss darum gucken, dass ich mich jedem von euch gegenüber nicht dem unterordne. Ja, ich muss nicht gucken, ob ihr euch gegenseitig euch unterordnet, ja, sondern da ist jeder Einzelne angesprochen, euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Und jetzt heißt wörtlich, ihr Frauen, genauso ihr Frauen euren eigenen Männern. Das heißt, die Unterordnung in der Ehe, die funktioniert genau gleich wie die Unterordnung der Glieder Christi gegenseitig. Ja? Und da ist nichts von Hierarchie oder sowas. Versteht ihr? Ja? Das kommt leider in dem Text in der Übersetzung nicht so richtig raus. Aber genauso ist es zu verstehen. Genauso wie ich mich zum Beispiel der Andrea oder dem Heinz unterordnen soll, ja? So meine Frau mir. Also und ich auch meiner Frau gegenüber, ja, sie ist ja genauso ein Glied am Leib des Christus. Und ich habe nicht das Recht, mich zwischen meine Frau und den Christus zu stellen. Ja, wo gibt es denn sowas? Ja, geht gar nicht. Ja. Also ihr versteht, was ich meine. Und ich sage es mir selber zur Ermahnung. Ja, jetzt möchte ich noch zur Bitte 4 was sagen. Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Vers 19 und 20a. Und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er wirkte in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und ich hatte vorhin noch gesagt, der Satz geht dann in Kapitel 2, Vers 1 weiter. Auch in euch, die ihr tot waret. Also die gleiche Kraft, die in dem Christus bei der Auferstehung gewirkt hat, die wirkt jetzt auch in jedem Einzelnen von uns. Genau die gleiche Kraft. Und das muss uns aber bewusst werden. Und deshalb muss der Paulus offensichtlich darum beten, weil im Alltag geht das, also gefühlsmäßig zumindest verloren. Ja, da haben wir nicht das Gefühl, dass die Auferstehungskräfte Gottes wirken. Ja, wenn ich morgens mit Kreuzweh aufwache oder wenn mir der Magen sich umdreht, ja, oder sonst was, da habe ich nicht das Gefühl, dass die Auferstehungskräfte des Christus in mir wirken. Und deshalb muss ja auch der Paulus darum beten, dass wir uns das klar machen. Und deshalb kann ich zum Beispiel morgens hingehen und sage, ja, du siehst, mir ist jetzt schon wieder Elend heute Morgen, aber ich will trotzdem daran festhalten, dass deine Kräfte in mir wirken. Und da sage ich mir das selber zur Ermahnung. Ja, wie im Psalm 43, das sagt der Psalmbäder, ermahnt seine Seele, ja, indem er sagt, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, weil er das Licht meines Angesichts ist. Kommt dreimal 42, kommt zweimal und 43 einmal vor. Könnt ihr mal nachlesen, per Gelegenheit. Also hier spricht Paulus die gewaltige Kraft an, mit der Gott, unser Vater, an uns, den Glaubenden, wirkt. Dass sie unausgesetzt in uns wirkt, das sollen wir uns täglich bewusst werden. Es ist dieselbe Kraft, die auch in seinem Sohn wirkte, als er ihn aus den Toten auferweckte. In Römer 6, Vers 4 lesen wir in diesem Zusammenhang, wie das genau funktioniert hat. So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod. Und zwar in seinen Tod. Ja? Das ist nicht die Wassertaufe, ja? Oder sonst was an der Stelle gemeint, sondern da ist die Taufe gemeint, von der Herr Jesus spricht, ich muss eine Taufe noch erleben und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Ja? Da spricht er ganz klar von seinem Hinabsteigen müssen in die untersten Teile der Erde. Ja? Da hatte der Herr Jesus von seinem Wesen her überhaupt nichts verloren, weil da nur Leute drin sind, die sich von Gott abgewandt haben. Ja, nur die sind da unten, die rebelliert haben. Und da musste der Herr Jesus hin. Natürlich ist er in der Kraft des Geistes hingegangen, aber das war trotzdem ein für ihn mit Sicherheit schlimmes Erleben, obwohl er niemand konnte ihn da unten halten. Ja. Er konnte zum Tod sagen, jetzt gib mal erstmal alle Schlüssel her. Offenbarung 1, 18 steht es, glaube ich. Ja. Alle Schlüssel des Todes habe ich. Ja. Und die hat er unten eingesammelt und hat er seinen Sieg proklamiert, als er da runterkam. Und jetzt steht weiter da, auf damit, ja, noch einmal, so sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden, durch die Taufe hinein in seinen Tod. Auf damit, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir, und das bezieht sich jetzt auf das diesseitige Leben, in der Neuheit des Lebens täglich leben. Wandeln, ja, heißt täglich leben. Das bedeutet, dass ich leben kann, ist der Auferstehungskraft unseres Gottes geschuldet. Deshalb kann ich im Glauben hier nur überleben. Sonst würde der Satan mich längst platt gemacht haben. Ja. Deshalb musste der Herr uns ja auch versetzen aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13. Ja. Sonst wäre ein Glaubensleben hier unten gar nicht möglich. Wir sind ja eigentlich im Grunde ständig ein Affront, ja, aller Finsternis, die um uns wirkt. Ja. Ich glaube, es war doch nie so dämonisch wie in unseren Tagen, ja, weil alles, was wir so hören, egal um welche Themen, das geht von der Heizung los bis Gender und den ganzen Kram, das ist doch alles dämonisch durchdrungen. Da ist doch nichts mehr rational nachvollziehbar. Ja? Und deshalb können wir das nur überleben, ja, weil wir Versetzte sind. Ja? Es ist praktisch so, ja, wie wenn jetzt hier so ein Lichtkegel von Gott kommt und das Buch da beleuchtet, ja, und drumherum ist Krabbendacht. Ja, genau so laufen wir rum hier unten. Wir sind immer in dem Lichtbereich, den der Herr um uns macht. Ja. Sonst würden wir das hier unten nicht überstehen. Hier steht direkt dasselbe, indirekt ausgedrückt, in Römer 6, Vers 4, was wir in Epheser 1, 20a in Bezug auf das neue Leben wandeln, täglich darin leben, lesen, nämlich durch die überschwängliche Größe seiner Kraft. Und weil das nicht so ohne weiteres sichtbar ist, ja, muss der Paulus drum beten, dass der Geist uns das enthüllt, dass uns das ganz bewusst wird, jeden Tag, jeden Morgen, ja, wenn wir in den Tag reingehen. Ja, den Rest will ich jetzt nicht mehr weiter beleuchten. Den einen Vers noch in Philipper 3, Vers 20 und 21, der ist uns ja gegenwärtig. Ja. Der Lichtbereich, in dem wir sind, das ist im Grunde ein Ausschnitt von dem Bürgertum, indem wir über den Himmel jetzt zu Hause sind. Ja, das ist wie eine Projektion, ja, von da oben, dass der Herr mit seinem Licht, ja, um uns herum strahlt und wir jetzt trotzdem, obwohl wir jetzt hier uns in der Finsternis bewegen, ja, trotzdem droben über den Himmel unser Bürgertum haben. Ja, anders können wir das gar nicht verstehen. Oder ein anderes Bild ist vielleicht ein Schiff, ja, das unter amerikanischer Flagge fährt. Ja, alle Leute, die da drauf sind, die befinden sich auf amerikanischem Boden. Ja, egal von welcher Nation die da sind. Und wenn da ein Kind geboren wird bei der Überfahrt, das ist oft passiert früher, als die Leute übergefahren sind, ja, selbst im Flugzeug kommen Kinder zur Welt und dann sind die eben Bürger dieses Staates, zu dem das Flugzeug gehört. Ja, so ist es hier, so ist es da auch. Ja, ein exterritorialer Bereich. Und dort sind wir zu Hause und deshalb kann der Paulus auch in Philipper 1, 23 ist, glaube ich, ich gucke nach, dass ich es nicht falsch sage, ja, 27 ist es, da heißt es, wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus. Und das Wort wandeln hier ist ein anderes. Das heißt, sich so benehmen wie in dem Bürgertum drum. Ja? Also, dass wir uns so bewegen wie das Licht, in dem wir eigentlich wandeln. So sollen wir hier wandeln, unseren Weg gehen. Und das ist auch etwas, was der Herr uns schenkt und wo wir uns darauf verlassen dürfen, dass wenn wir diese Bitten, die der Paulus uns hier gibt, wenn wir die für uns selber nehmen, ja, und sie für unsere Geschwister bitten, dass der Herr die erhört. 100%. Amen. Ich denke, wir singen gleich noch das Lied, oder? Ja, ich bete noch. Ja. Lieber Vater, hab Dank für den großen Reichtum, in den wir jetzt hineinschauen durften. Hab Dank, dass du uns dieses große Gebet als Muster eines gesunden Gebetes in deiner Schrift hinterlassen hast, dass wir es beten für uns selber, jeder für sich, ich für mich, und dass wir es füreinander beten, für unsere Geschwister, mit denen wir in der Gemeinschaft zusammengebunden sind, und auch für deine ganze Gemeinde. Und damit doch diese Dinge täglich uns bewusster werden und dass wir dann ganz anders durch unseren Alltag gehen dürfen. Hab Dank, dass du diese Bitten uns gegeben hast, von denen wir wissen, du wirst sie ganz sicher erhören. Wir preisen dich und segnen dich. Möchte ich auch jetzt noch einmal bitten für dein Volk, ja, wie der Habakuk, dem Angst und Bange wurde, als er das Gericht hörte, das er zu verkündigen hatte. Und dann hat er gefleht, Herr, gedenke des Erbarmens inmitten deines Zornes. Und mach du möglichst viele deines Volkes bereit, dass sie nach dir fragen. Hab Dank, Herr, dass du treu bist und dass du es tun wirst zu deiner Zeit. Wir segnen dich und beten dich an. Bewahre jetzt auch das Wort in unseren Herzen, dass es Frucht für dich bringt. Hab Dank. Amen. Amen.